es gibt keinen schlechteren Zeitpunkt jetzt für irgendwelche Nebenschauplätze. Es geht jetzt nur um Real Madrid, VfB Stuttgart und Real Madrid.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Es ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit, und diesen nehmen wir heute beim Wort. Der Grund dafür ist relativ einfach: Die Königlichen waren in der Stadt. Die Bayernwoche war die vergangenen 48 Stunden hautnah dran. Deshalb freue ich mich auch heute wieder mit unserem Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger über alle Ereignisse sprechen zu können. Grüße dich, Kumbi.
Grüß dich, Bjarne. Hallo da draußen.
Wir wollen natürlich nicht nur über das Realspiel sprechen. Dafür ist die Trainersuche und auch ein großer Streit am vergangenen Wochenende einfach zu wichtig, zu omnipräsent. Einsteigen möchte ich dennoch mit dem Spiel gestern Abend. War das aus deiner Sicht ein würdiges Halbfinalspiel von beiden Mannschaften?
Auf jeden Fall. Also ich bin ein bisschen älter als du und habe schon ein paar Champions-League-Spiele auf dem Buckel. Nicht, dass ich gespielt hätte, aber ich habe sie im Stadion gesehen. Und das war von der Atmosphäre wieder so, wie ich es aus den Zeiten unter Pep Guardiola und Jupp Heynckes erlebt habe. Stadion pickepacke voll, das ja sowieso, aber auch die Stimmung war gut. Und man merkt schon, dass das Münchner Publikum, das ja einen etwas schlechteren Ruf hat, manche sagen, es wäre ein Operettenpublikum, aber wenn es gegen die ganz großen Mannschaften geht, dann sind sie alle da und gehen auch mit. Und auch, dass viele Fans da Spalier gestanden haben, als der Bus reinkam, das sieht man in München eigentlich selten. Also es war alles angerichtet und wirklich Lob an alle Beteiligten. Also die Trainer haben ihren Job gemacht, die Spieler haben ihren Job gemacht, die Fans haben ihren Job gemacht. Also das war wirklich Königsklasse.
Also wir beide waren gestern zusammen im Stadion, ohne dass man eigentlich wissen musste, was das für ein Spiel ist, hätte man es eigentlich erahnen können mit diesem, anhand dieses Kribbelns, ja, rund ums Stadion.
Ja, also wenn ein Mensch schlafend aus dem Flugzeug gefallen wäre und hätte den Absturz überlebt und wäre auf der Esplanade gelandet, dann hätte er sofort gemerkt, okay, das ist jetzt nicht Bayern gegen Augsburg oder Bayern gegen Hoffenheim am Samstagnachmittag, sondern das ist Champions League.
Ich liebe deine Vergleiche manchmal, die sind immer sehr passend, weit hergeholt, aber irgendwie passend. Ich weiß nicht, wie du das machst, bewundere ich dich.
Ja, weit hergeholt, tatsächlich. Also weit aus meinem Hinterkopf hergeholt.
Es war ein Hinspiel gestern, was viele unterschiedliche Phasen hatte, und deshalb wollen wir jetzt noch einmal ganz ausführlich drüber sprechen in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Jetzt hast du natürlich gestern schon, weil das hast du eben schon ein bisschen über die Atmosphäre gestern gesprochen. Lass uns zum Spielerischen nochmal kommen. Wie hat dir denn der Auftritt der Bayern gefallen gestern?
Also die ersten 20 Minuten waren grandios. Also ich habe es auch in meiner Einzelkritik geschrieben. Conny Leimer hat den Eindruck gemacht, als hätte er schon einen Liter Stierblut getrunken. Thomas Müller hat sich sehr gut bewegt. Leon Goretzka, auch wenn er dann ausgewechselt worden ist in der Halbzeitpause, war nah dran am Mann. Eric Dier, Ruhepuls von 30, Manuel Neuer, gut, Leroy Sané muss ich immer wieder loben, also was der in den letzten Wochen abreißt unter Thomas Tuchel, echt à la Bonheur, wie Karl-Heinz Rummenigge sagen würde. Also Jamal Musiala sowieso, Masraoui hat einen guten Job gemacht, Kimmich sehr seriös, wen habe ich vergessen?
Goretzka
habe ich schon gesagt.
Ja, richtig. Ich denke gerade noch drüber nach.
Kim, da
wollen wir vielleicht noch ein bisschen länger
da kommen. Da kommen wir später noch dazu, glaube ich. Also es war wieder FC Bayern München, und dass sie danach so enttäuscht waren nach einem 2:2 gegen Real Madrid, hat mir auch wieder gezeigt, okay, da brennt wieder das Feuer.
Und trotzdem machen sie das Tor nicht in dieser ersten Anfangsphase mit den Großchancen, und Real führt plötzlich 1-0. Und da war es, also man hat sich auf der Pressetribüne umgeschaut und es waren alle so, haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass diese Mannschaft einfach nicht tot zu kriegen ist. Also die waren die erste Viertelstunde wirklich nicht am Ball. Also es war jetzt nicht, dass Bayern Großchance nach Großchance hatte, aber sie waren deutlich besser, sie waren viel agiler, wir hatten viel mehr Ballbesitz, viel mehr Torabschlüsse, und einmal eine Unaufmerksamkeit und schon klingelt's.
Ja, also mich als Spieler würde das ja kolossal nerven. Also es gibt halt Situationen, da wackelt Vinicius einmal mit dem Po oder Toni Kroos wackelt mit dem Fußgelenk, und plötzlich ist es ein ganz anderes Spiel und plötzlich ist der Ball da, wo du ihn 10 Sekunden vorher gar nicht erwartet hast, und dann klingelt's.
Es ist so ein typisches Realspiel gewesen, ne? Also man hatte ja das Gefühl, wie gesagt, die sind nicht aus dieser Ruhe zu bringen. Also Toni Kroos als bestes Beispiel, der auch diese Vorlage dann gibt beim 1-0. Wie gesagt, die erste Viertelstunde auch schwer zu kämpfen gehabt. Musiala, der super Aktionen hatte, genau ihm als Gegenspieler sozusagen zugeordnet war. Und danach immer mehr den Ball bekommen. Also man hat das Gefühl, Real hat sich so ein bisschen ins Spiel so nicht reingearbeitet, sondern ein bisschen so reingespielt. Also ein bisschen mit ja, ein paar Pässe und Toni Kroos hatte mehr Ballbesitz und es war immer mehr Ruhe und Carlo machte draußen mal so ein, zwei Handbewegungen und sagte Mutter, hey Leute, vielleicht fangen wir jetzt auch mal an. Ne, schön, dass ihr die Atmosphäre bis jetzt genossen habt, aber vielleicht spielen wir auch mal mit.
Ja.
Und dann änderte sich das Ganze.
Also Real kam so rüber, okay, jetzt habt ihr euch 20 Minuten ein bisschen austoben dürfen. Selber schuld, dass ihr nicht getroffen habt.
Wir haben euch die Möglichkeit gegeben.
Jetzt, ihr hattet die Chance und jetzt spielen wir mal wieder einen Fußball, der Real Madrid würdig ist. Also, ja, also wie gesagt, mich würde das als Gegenspieler total nerven.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, so ein Champions League Halbfinale gegen Real bestimmt auch körperlich unglaublich anstrengend, aber besonders halt für die Birne. Also, ich glaube, da musst du halt, wie du es eben sagst, so drauf sein, dass du sagst, dass du selbst nach so einem Rückschlag dann halt nicht zusammenfällst als Mannschaft. Und das war ja das, was Bayern dieses Jahr auch häufiger mal passiert ist in der Bundesliga. Warum ist das gestern nicht passiert? Also gestern dann diese große Wende sozusagen, besonders in der zweiten Halbzeit.
Champions League, muss man so sagen. Also ich habe es schon mal erzählt. Thomas Müller hat mal auf meine Frage vor ein paar Jahren geantwortet. Natürlich läufst du in der Champions League 2 Meter mehr. Das ist einfach so. Und das befruchtet sich dann immer selber und du merkst auch, hey, mein Nebenmann ist auch gut drauf, dann laufe ich doch auch nochmal ein bisschen mehr und bin noch ein bisschen konzentrierter. Ich kann das nur so erklären und da haben halt die Leute wirklich alles aus den Schläuchen rausgeholt, was sie an Treibstoff hatten und haben Fußball gespielt. Es war eine echt gute Bayern-Leistung.
Klinke ich mich mit ein, finde ich genauso. Da du Thomas Müller eben schon angesprochen hast, hattest dich eigentlich bei der Aufstellung überrascht, dass es diesmal anscheinend ein Thomas-Müller-Spiel war?
Ein bisschen schon, aber habe ich es nicht in der letzten Folge gesagt, dass Real Madrid mehr so ein Thomas-Müller-Spiel sein könnte?
Was also, ist prophezeit?
Ich glaube halt einfach, dass Thomas Tuchel auf die Aura von Thomas Müller gesetzt hat. Ich meine, der Mann hat jetzt 150 Champions League-Siege, boah, das wäre krass, 150 Champions League-Spiele. Und das merkst du halt einfach. Der ist mit allen Wassern gewaschen und das ist eben so, der könnte gut zu Real Madrid passen, eigentlich von der Mentalität.
Ja, ist richtig. Jetzt haben wir eben schon kurz Min-Jae Kim angerissen, der natürlich jetzt am Ende an den beiden Gegentoren sehr unglücklich aussieht. Beim ersten lässt er sich rauslocken von Vinicius, der da halt diese Finte macht, wie du es gesagt hast, mit dem Po gewackelt und dann halt unglaublich schnell auf den Beinen ist und ihm den Meter abnimmt. Beim zweiten fault er im Strafraum und sieht einfach hölzern aus, ehrlich muss man sagen. Es ist wahrscheinlich schwierig zu verteidigen, viel kleinerer Spieler, viel kleinerer Wendepunkt, aber er sieht hölzern aus.
Ja, und er packt ihn oben und trifft ihn unten, also da war viel dabei, um den Elfmeter geben zu können, aus Sicht des Schiedsrichters. Ich habe bei Kim die ganze Saison schon das Problem, dass der sehr, sehr früh, und Thomas Tuchel hat es zu gierig genannt, von der Strafraumgrenze ins Halbfeld rückt. Und dann hat er in der Rückwärtsbewegung einfach Nachteile. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden. In der 79. Minute gab es ja nochmal eine ähnliche Szene. Da hat er den gleichen Fehler wieder gemacht. Wieder gegen Vinicius. Also, um Gottes Willen, gegen Vinicius, da gibt es schönere Dinge im Leben, als gegen den zu spielen. Aber es war Classical Kim. Also, das haben wir in der Saison schon häufiger gesehen.
Ja, beziehungsweise es war halt auffällig gestern. Er hatte natürlich auch gute Aktionen. Ich erinnere mich auch erste Halbzeit ein Sprintduell gegen Vinicius, wo er sozusagen nicht erstmal einen Wendekreis hat, sondern wo er sozusagen gleichzeitig startet, ihn abläuft und alles. Also er hat auch, wie gesagt, etwas Gutes gemacht. Aber halt in diesen beiden entscheidenden Situationen und wenn man ehrlich ist, halt so unglaublich viele Chancen hat Real ja gestern nicht gehabt. Also die hatten Phasen, wo sie stärker wurden, ja, aber ja nicht, wo sie Großchance nach Großchance hatten. Und halt genau diese beiden Gegentore, das geht halt einfach auf ihn.
Und das ist halt der Unterschied zwischen Bundesliga und Champions League. Solche Fehler werden halt nicht verziehen. Da ist der Ball halt dann drin.
Thomas Tuchel hat es gestern gierig genannt. Fandst du es in Ordnung, dass er in Anführungszeichen ihn schon, er hat es nicht angegriffen, ist zu viel, aber dass er ihn schon ein bisschen in die Pflicht genommen hat?
Also es ist ein bisschen so die Art von Thomas Tuchel, dass er gern auch mal öffentlich Kritik äußert. Ich habe gestern einen Kollegen daran erinnert, wie das damals in Dortmund lief, als er bei einem Auswärtsspiel in Frankfurt von einem einzigen Defizit gesprochen hat und die ganze Mannschaft an die Wand genagelt hat und dann auch so einen Satz gesagt hat wie, Also, so wie ich die Mannschaft in der Halbzeit erlebt habe, das hätte mich gewundert, wenn wir da gewonnen hätten. Also, er steht dafür, dass er auch mal Wahrheiten, unangenehme Wahrheiten anspricht in der Öffentlichkeit. Finde ich gut, weil Mario Basler würde mir da recht geben. Ich finde nicht, dass man Spieler ständig in Watte packen muss. Ich weiß nur nicht, ob Kim und auch Upamecano zum Beispiel, ob das die richtigen Ansprechpartner sind, so mit ihnen umzugehen.
Weil also, sie ein bisschen zu sensibel sind, meinst du vielleicht?
Ja, glaube ich schon. Also es gibt Spieler, die treibt das dann an. Matthijs de Ligt würde ich zum Beispiel so einschätzen. Aber bei Kim und bei Upamecano, glaube ich, ist das nicht der richtige Weg.
Jetzt haben wir die drei Personalien da schon ein bisschen angeteasert. Die große Frage ist natürlich jetzt mit Blick aufs Rückspiel, ob es Matthijs de Ligt zurückschafft. Er ist gestern bei mir oder an mir in der Mixzone dran vorbeigehumpelt. Also das sah wirklich nicht so gut aus. Ist natürlich jetzt eine Frage, ist jetzt noch eine Woche bis dahin.
Man hört aber aus Mannschaftskreisen, dass es fürs Rückspiel reichen könnte.
Nee, gut, also ich glaube auch.
Also man ist zuversichtlich.
Das haben wir beide ja auch letzte Woche schon besprochen. Thomas Tuchel ist gewillt, alles auf die Waagschale zu werfen. Ne? Also es sind jetzt ist jedes Spiel wird wie ein Endspiel gesehen. Das hat man jetzt auch bei Sané, bei Musiala, die auch beide ja angeschlagen waren, am Wochenende gegen Frankfurt nicht gespielt haben und auch beide gestern gestartet haben. Also wenn der Körper dich irgendwie reinträgt, dann stehst du auf dem Platz.
Ja, ist ja so beim Endspiel. Also das können Profis wahrscheinlich besser beurteilen, aber wenn ich an Jens Jeremies 2001 denke zum Beispiel, bei Finals gehst du an die Grenze des medizinisch Möglichen.
Bleiben wir trotzdem ganz kurz bei dem Szenario, er würde es nicht schaffen nächste Woche. Würdest du Kim trotzdem nochmal vertrauen oder würdest du Upamecano, der natürlich auch schon ein bisschen was auf dem Buckel hat von der Saison, das ist so ein bisschen eine ganz schwierige Entscheidung, wem würdest du da vielleicht den Vorrang geben?
Trotzdem noch Kim. Ja, das ist die Antwort.
Das ist eine klare Antwort, ist ja auch in Ordnung. Schauen wir nochmal aufs Spiel allgemein. Am Ende ist es 2-2 ausgegangen. So, du liegst eins nach hinten, drehst das Spiel so ein bisschen aus dem Nichts am Anfang der zweiten Halbzeit, führst dann lange 2-1, hast sogar eine Chance aufs 3-1, machst sie nicht und bekommst am Ende diesen Elfmeter. Thomas Müller, wir wollen ihn uns mal ganz kurz anhören, hat am Ende Folgendes zum Spiel gesagt.
Ja, wenn du führst und dann noch eins kriegst, dann bist du natürlich immer ja so ein bisschen gedämpft. Wenn man es 1-0 dreht, dann war die Stimmung war natürlich dann schon gut. Es war eigentlich alles angerichtet, so ein bisschen für einen Sieg. Zweite Halbzeit hat sich schon gut angefühlt. Klar, kam man dann mit den zwei schnellen Toren hintereinander dann irgendwie dann doch gut zurück ins Spiel. Ja, Real Madrid ist Real Madrid, das hat man immer wieder gesehen. Der Vini ist einfach auch mit seinen gegenläufigen Bewegungen auch manchmal ganz schwierig zu verteidigen. Und am Ende des Tages gefühlt ein 2-2, das eher für uns hätte vielleicht ausfallen sollen. So fühlt es sich an, aber am Ende ist es jetzt auch keine Riesensensation, dass Real Madrid auch ein Tor gemacht hat.
Er sagt am Ende, er hatte das Gefühl, da war eigentlich heute mehr drin. Und so ist es mir auch gegangen. Als ich auf dem Weg nach Hause war, habe ich auch nochmal über das Spiel nachgedacht und dachte mir, eigentlich, also wir haben ja im Vorfeld gesagt, selbst ein Unentschieden durch neue Regelungen, nicht mehr mit den Auswärtstorregeln, ist ja alles möglich weiterhin im Bernabeu. Ne? Also du brauchst jetzt nicht plötzlich drei Tore, sondern es reicht, wenn du 1-1, 2-2 nach 90 Minuten spielst, kommst in die Verlängerung. The winner takes it all. So hat Müller ist abends auch noch selbst gepostet. Und trotzdem konnte man vielleicht gestern mit dem Ergebnis als Bayern-Fan oder als Bayern-Spieler auch nicht zufrieden sein.
Ja, so wie es gelaufen ist. Also ich glaube, vor dem Spiel hätten viele ein Unentschieden genommen.
Ja, auf jeden Fall.
Du sprichst die Auswärtstorregel an. Also 2-2 im Hinspiel zu Hause, das wäre früher schon ein Brett gewesen. Dann hättest du eine richtig dicke Aufgabe gehabt in Santiago Bernabeu. Ja, mein Gott, also ist aber im Grunde steht es ja 0-0 quasi. Also wer gewinnt, der ist weiter und das ist eine hervorragende Ausgangssituation für neutrale Zuschauer. Und so wie Bayern gespielt haben, glaube ich, können sie auch in Madrid bestehen. Aber so wie das Spiel gelaufen ist, verstehe ich die Bayern, dass sie toujours eigentlich unzufrieden waren.
Ja, und du hattest halt diesen Heimspielbonus, wie gesagt, den hat Real Madrid jetzt über diesen Mythos Real Madrid, Bernabeu haben wir jetzt schon lange gesprochen, brauchen wir jetzt nicht noch tausendmal aufgreifen. Ich glaube, das weiß jeder da draußen. Und trotzdem, alleine von dieser Anfangsphase gestern, also dass du da nicht dieses Kapital draus geschlagen hast. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was vielleicht ein, zwei Spielern eine längere Nacht beschert hat, zumindest, weil es einfach möglich war gestern. Und weil es halt schon wieder möglich war. Also weil Real Madrid, das letzte Halbfinale, wir haben uns vor dem Spiel gestern noch drüber unterhalten, war ja 2018, also mit Zuschauern das letzte Halbfinale in der Allianz Arena, damals auch gegen Real Madrid, 2017 damals auch gegen Real Madrid im Halbfinale gewesen. Und immer hatte man das Gefühl, die sind nicht unbedingt besser. Aber weitergekommen sind sie immer.
Ja, Real Madrid ist Real Madrid, hat Thomas Müller gesagt. So ist es. Also, aber ich würde jetzt nicht alles schwarz malen, weil die Leistung der Bayern hat mir echt ein gutes Gefühl gegeben fürs Rückspiel. Und dass du gegen die Fans ankämpfen musst und die Atmosphäre in Madrid, das kann dich ja auch beflügeln.
Dann lass uns nochmal ganz kurz auf unsere zweite Rubrik schauen. Wir wollen natürlich auch gestern, du hast ja zwar vorhin alle aufgezählt, die gestern auf dem Platz standen, aber jetzt wollen wir natürlich nochmal von dir hören, wen du am besten fandst in unserer zweiten Rubrik.
Der Spieler des Spiels.
Dann schieß mal los. Wer ist dein Spieler des Spiels?
Mein Spieler des Spiels ist Conny Leimer. Weil der ist gelaufen wie eine Nähmaschine. Also die Beine tak, 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 tak. Und der war aggressiv und am Ball und hat da Tacklings gesetzt und Grätschen gesetzt und hat wirklich das gespielt, was man von einem Sechser erwartet. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Thomas Tuchel hat zu lange darauf gewartet, Conny Leimer von der rechten Außenverteidigerposition in die Mitte zu nehmen. Thomas Tuchel hat es erklärt und hat gesagt, man muss immer auf Befindlichkeiten von Spielern Rücksicht nehmen. Ich denke, da hat er Joshua Kimmich gemeint. Und erst mit der Vereinbarung, dass man sich im Sommer trennt, hatte Thomas Tuchel die Freiheit, hat er auch gesagt, er kann jetzt rücksichtslos sein, hatte er die Freiheit zu sagen, ich setze den Conny Leimer auf die 6. Und das war, glaube ich, in den letzten Wochen schon ein Faktor.
Ich finde das, ich kann es genauso unterschreiben. Wie gesagt, wir beide sprechen uns im Vorfeld da ja nicht ab, aber bei mir steht auch Conny Leimer als Spieler des
Spiels.
Tatsächlich, zum ersten Mal. Ich hatte so ein bisschen drauf gewartet. Ich habe mir natürlich auch gestern deine Noten durchgelesen, die du geschrieben hast. Da hat ja auch ein gewisser Leroy Sané eine sehr gute Note bekommen. Da hatte ich so ein bisschen drauf gehofft, dass du ihn vielleicht nimmst und ich komme mit Leimer um die Ecke. Aber ich kann es genauso unterschreiben, giftig in den Zweikämpfen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, Thomas Tuchel wollte immer diese Holding Six. Da hat er natürlich an einen Spielertypen wie Rice oder Rodri gedacht, die auch ein bisschen größer sind, die vielleicht auch noch mehr mit einem Ball anfangen können. Aber so wie es Leimer gestern gespielt hat, meiner Meinung nach war er genau diese Holding Six, die du gebraucht hast.
Ja, das war bissig. Also ich habe vorher schon Jens Jeremies angesprochen. Der hat ja den gegnerischen Stürmern gesagt, hier, Mittellinie, da alles gut, andere Seite, aua.
Ja, großes Aua sogar.
Großes Aua und so war es bei Conny Leimer gestern. Also das Lustige war, ich habe ihn ja danach gefragt, wie kann man so aggressiv ins Spiel gehen, das ist ja Wahnsinn, hast du Stierblut getrunken? Und dann sagt er, ja, bin ich sonst nicht. Hat er natürlich recht, aber gestern war es eben schon sehr, sehr auffällig. Also wie oft ich bei Einzelkritiken bei Conny Leimer schon geschrieben habe, war wieder ein Muster an Kampfeskraft, an Bissigkeit und so weiter. Das ist schon beeindruckend.
Ja, die Einstellung. Das macht es wirklich besonders. Und auch gestern im Interview danach fand ich ihn total aufgeräumt, total klar in seiner Position. Wollen ihn später auch nochmal hören, dann aber allerdings zu einer anderen Personalie.
Er weiß halt auch, was er kann und was er nicht kann. Also er weiß ganz genau, ich bin kein Thiago. Ich trete jetzt nicht auf den Ball und schaue in die eine Richtung und spiele in die andere. Sondern ich mache den Job, für den ich eingekauft wurde. Ich hole mir den Ball, spiele ihn weiter und kämpfe mich da durch.
Läuft er manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr unterm Radar aktuell? Also wenn man überlegt, ist seine erste Saison bei den Bayern und er ist eigentlich wirklich am Anfang hinten rechts, jetzt im Mittelfeld, wenn er fit ist, er war dann auch mal verletzt, eigentlich immer Stammkraft.
Ja, also natürlich auch durch die Verletztenmisere und die Tatsache, dass man keinen Rechtsverteidiger hatte, hat er sehr viel gespielt, aber der lief natürlich schon unterm Radar, weil er kein Star ist, weil auch gesagt wurde, dass er ein Spieler von Julian Nagelsmann ist. Der wollte ihn unbedingt haben. Da wurde dann auch schon gekichert, als Julian Nagelsmann gesagt hat, hat das Julian Nagelsmann gesagt? Also irgendwie kam dann auf, ja, er wäre einer der besten Sechser Europas. Da ist auch schon gekichert worden, aber wie gesagt, er macht das, für das er eingekauft wurde und das hat er gegen Real Madrid nochmal einen Ticken besser gemacht als sonst.
Letzte Sache zum Spiel gestern Abend. Jemand, der noch nicht so brillieren konnte, wie man es im Vorfeld fast schon gehofft hat, war Serge Gnabry, war natürlich auch verletzt im Vorfeld, dementsprechend gestern nur zu 10 Minuten Einsatzzeit gekommen. was schon kurios war, aus dem einen Grund nur, weil Thomas Tuchel ja wirklich beharrlich auch auf der Pressekonferenz einen Tag davor ja versucht hat, in die Glaskugel zu gucken.
Und Nostradamus zu sagen, Tuchel.
Ganz genau, zu sagen, Serge Gnabry wird treffen, habe ich im Gespür. Ihn dann aber nur 10 Minuten eingesetzt, also da hat er viel von ihm verlangt tatsächlich.
Ja, das war eine Herausforderung, aber er hat ja da später gesagt, jetzt ist ja erst eine, also Thomas Tuchel denkt ja immer in Halbzeiten und Hin-Rückspiel ist für ihn jeweils eine Halbzeit, deswegen hat Serge Gnabry 90 Minuten plus noch Zeit, die Prophezeiung des Hellsehers Thomas Tuchel wahrzumachen.
Wie gesagt, eine kuriose Geschichte und finde ich, spricht auch nochmal für Tuchel und beziehungsweise vielleicht auch für die ein bisschen neu gewonnene Lockerheit, die er die letzten ein, zwei Wochen bekommen hat, auch wenn es aktuell vielleicht ein bisschen komisch klingt, aus einem Grund, den wir auch noch später besprechen wollen, vom vergangenen Wochenende, aber so eine Lockerheit in den Pressekonferenzen, meine ich, dass er sowas einfach mal raushaut. Also sagt, nee, ich hab das im Gespür und der macht eine Bude.
Und der wiederholt es dann auch ständig.
Ja, ja, also der ist dann auf felsenfest, ist nicht mal irgendwie so rausgerutscht und wir Medien interpretieren da wieder und sind wieder ganz vorne mit dabei, sondern er ist dann schon...
Ja, ja, er wollte schon, dass das in unseren Artikeln steht, was er da gesagt hat. Oder in den Reels bei Instagram auftaucht.
Ja, Gnabry vielleicht einfach nochmal kitzeln, ein bisschen anstacheln, ein bisschen sagen, pass mal auf, mein Junge.
Ja, du triffst.
Finde ich interessant, auf jeden Fall. Gestern hat es noch nicht geklappt, dann aber vielleicht in der nächsten Woche in Madrid. Damit wollen wir das Spiel zumindest fürs Erste zumachen. Sind ja nächste Woche auch live dabei. Sehr gespannt, wie es dann weitergeht, ob sie Bayern jetzt wirklich ins Finale nach Wembley schaffen und uns jetzt so ein bisschen den Nebenschauplätzen des FC Bayern kümmern.
Welche Nebenschauplätze?
Weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich da meine. Also kann sich, glaube ich, jeder denken da draußen. Und starten damit in unserer dritten Rubrik.
Das Gerücht der Woche.
Und da ist natürlich gestern Abend wieder unterschiedliche Sachen, sehr viel zu gesagt worden, zu den neuen Trainergerüchten. Also ich glaube, wir beide können es auch kaum mehr hören. Also wir reden, glaube ich, gerne darüber. Du bist auch gerne ein Detektiv, der da so ein bisschen die Spürnase im Hintergrund hat.
Ich habe eine Detektivfrage nachher für dich.
Gerne. Ich habe trotzdem die erste Frage an dich. Wie glücklich bist du, wenn Bayern München irgendwann einen Trainer vorgestellt hat?
Ja, für alle Fans des FC Bayern würde es mich freuen, weil dann hat man Planungssicherheit. Ich habe da jetzt keine Emotionen. Also mein Arbeitsalltag ändert sich jetzt nicht, wenn Bayern München einen Trainer hat. Aber es ist natürlich dann ein Thema, das dann endlich mal abgeräumt wäre, weil es lenkt schon vom Sport ab.
Es lenkt vom Sport ab. Gestern natürlich in der Mixzone auch wieder Thema gewesen, nach dem Fokus aufs Spiel. Und da haben unterschiedliche Menschen gesprochen.
Lauter wichtige Menschen.
Max Eberl haben wir gleich selber mal am Mikrofon, den wollen wir gleich hören. Zuerst allerdings möchte ich jemanden oder auf ein Zitat ansprechen, den wir nicht am Mikrofon hatten, Herbert Hainer, der gesagt hat, wir sind mit Ralf ist Ralf Rangnick gemeint, in guten Gesprächen, aber wir müssen noch ein paar Tage abwarten, ob es auch final klappt. Das hört sich ja positiv an erstmal.
Ja.
Sogar sehr positiv.
Ja, aber es passt nicht ganz ins Bild, wenn der Präsident so vorprescht und diejenigen, die die Verhandlungen führen, gleichzeitig so vorsichtig sind.
Wie vorsichtig sind, wollen wir sie uns mal ganz kurz anhören. Wie gesagt, Max Eber gestern im Tête-à-Tête mit dir, also ein sehr eng getaktetes Gespräch. Für alle da draußen, die Ohren jetzt sehr gut zuspitzen oder sehr gut aufmachen, denn Kumbi ist so ein bisschen leiser zu hören, hat einfach den Grund, dass wir gestern wieder mit einem Angelmikrofon, also mit so einer ganz langen Tonangel da waren. Max Eberl das Mikrofon, weil er ein bisschen wichtiger war gestern. Normalerweise bist du der Wichtige, aber gestern war Max Eberl wichtiger. Dementsprechend hat er das Mikrofon bekommen und du hast versucht, so laut wie möglich von hinten reinzuschreien.
Genau, also für alle, die das wissen wollen, die sich für unsere Arbeit interessieren, damit alle Kameraleute, gestern waren es 10 Kameras in der Mixzone, dass die alle ein gutes Bild haben, muss der Protagonist relativ weit weg von uns stehen. Jetzt haben wir aber alle keine Affenarme, sondern wir brauchen eine Stange, die sogenannte Angel. Da wird das Mikrofon vorne reingeklippt und dann angelt man sich quasi den Ton des Protagonisten. Mit der Folge, dass das Mikrofon natürlich nicht am eigenen Ohr ist. Deswegen hört ihr mich jetzt sehr, sehr schlecht und Max Eberl dafür umso besser.
Wir haben aber versucht, im Schnitt so ein bisschen zu zaubern, dass man dich auch gut versteht. Genau. Wie gesagt, weil es ein ganz nettes Gespräch ist.
Also bitte nicht schimpfen, wenn man mich schlecht hört.
Wir wollen es jetzt erstmal uns anhören. Also deswegen, viel Spaß.
So, vom Spiel gesprochen, von 2 bis 3 Wochen, dann aber nochmal revidiert in den nächsten Tagen möglicherweise. Wie ist da jetzt auch für dich persönlich das Zeitlimit mal klar beiden?
Also ich eigentlich ungern auch zwischen den beiden Realspielen, weil das hat jetzt da nichts verloren. Das ist für die neue Saison. Wir wollen Planungssicherheit, die werden wir uns intern verschaffen. Aber die beiden Realspiele sind für uns auch elementar wichtig, die Saison bestmöglich zu gestalten. Und ich glaube, alles, was zwischendrin ist, macht doch gar keinen Sinn.
Die Österreicher wollen Geld.
Das weiß ich nicht, ich habe es nicht angerufen.
Tatsächlich, noch keinen Kontakt zum ÖFB?
Habe ich doch gerade gesagt.
Ach, das bist doch Freund.
Auch Christoph nicht, nein.
Der FC Bayern hatte noch keinen Kontakt zum österreichischen Torwart.
Ja, warum denn?
Ja, wenn man sich für den aktuellen Teamchef interessiert und eine Ablöse fällig würde.
Ich könnte jetzt noch dreimal insistierend nachfragen und den Namen noch fünfmal reinschmeißen. Wir halten es, wie wir es halten. Wenn wir was zu verkünden, dann verkünden wir es.
Jetzt kommt die Detektivfrage.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Bjarne, wie oft hat Max Eberl den Namen Ralf Rangnick in den Mund genommen?
Genau diesem O-Ton gestern, meinst
ja.
du? Meiner Meinung nach kein einziges Mal.
Richtig. Und ich habe mir auch andere Interviews mit ihm angeschaut. Auch bei anderen Interviews hat er nicht einmal den Namen Rangnick in den Mund genommen.
Das, obwohl du den Namen Rangnick so häufig im Mund hattest bei der Frage.
Ja,
richtig. Nicht nur du, alle anderen auch.
Genau. Ich frage ihn, warum braucht Ralf Rangnick eigentlich so lange für eine Zusage? Und er sagt, du meinst, warum ein Trainer so lange braucht, uns zuzusagen. Das klingt ja so, als hätte er noch jemanden im Köcher.
Richtig.
Widerspräche aber der Tatsache von Uli Hoeneß, der gesagt hat, wir verhandeln nicht mit drei Leuten gleichzeitig.
Und der Tatsache von Herbert Heiner, der sagt, wir sind mit Ralf, also kann auch Ralf Hasenhüttl sein, wird mich allerdings jetzt überraschen.
Das wäre überraschend, Gespräch. Ja. Ja, also wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, da weiß die eine Hand nicht, was die andere tut, oder da weiß der eine Mund nicht, was der andere sagt. Aber ich glaube, Max Eberl will sich jetzt auf den letzten Metern nicht noch irgendwas kaputt machen lassen.
Also er macht das schon sehr zurückhaltend. Er macht das zwar super smart und clever und er lächelt einen ja auch die ganze Zeit an. Also du hast wirklich das Gefühl, wie bei Carlo Ancelotti, haben wir beide auch danach gesprochen, am Montag auf der Pressekonferenz, man stellt ihm eine höfliche Frage und der lächelt dich die ganze Zeit aber
an. Und er antwortet, was er will.
Genau, er antwortet, was er will. Er sagt dir eigentlich gar nichts und trotzdem geht man da raus und denkt sich, war ein super Gespräch heute.
Ja, aber mit Abstand wird es natürlich dann ziemlich unbefriedigend. Also ich hatte mir mehr erhofft.
Obwohl er ja auch was sehr Interessantes sagt, wo er natürlich jetzt die Frage ist, du sagst ja, du betonst ja auch die letzten Wochen hier, man muss Menschen auch mal etwas glauben. So, können wir denn Max Eberl das glauben, was er gestern gesagt hat? Denn da meinte er hätte mit dem österreichischen Fußballverband noch kein Gespräch geführt. Und nicht nur er hätte da kein Gespräch geführt, sondern niemand vom FC Bayern. Dabei ist ja zumindest auch unseren Informationen nach und eigentlich allen Informationen nach relativ klar, falls man Ralf Rangnick haben wollen würde, muss man mit dem österreichischen Fußballverband irgendwann das Gespräch anfangen, denn er hat da einfach noch einen Vertrag.
Richtig. Und die Österreicher wollen Geld, haben wir ja heute, haben wir hier in diversen Folgen auch schon gesagt. 10 Millionen auf alle Fälle, was wir aus Österreich hören. Und was ich heute aus Österreich gehört habe, die Annahme der Bayern, haben die Kollegen von Bild direkt nach Abpfiff rausgehauen. Da stand drin, die Bayern erwarten sich einen niedrigen Millionenbetrag als Ablöse. Und zwar auch aus dem Grund, weil Christoph Freund vor Jahren den Ralf Rangnick dem österreichischen Fußballverband vermittelt hätte. Und die Bayern würden das jetzt als undankbar ansehen, wenn die Österreicher nicht sofort die Waffen strecken und sagen, okay, hier habt ihr den Ralf Rangnick. Und was ich aus Österreich höre, die sagen, ziemlich naiv.
Du würdest sagen, ein alter Freundschaftsdienst.
Ja, und die Österreicher sagen, ziemlich naiv, wenn die Bayern wirklich glauben, dass wir uns hier über den Tisch ziehen lassen.
Ja.
Wir wollen was Zweistelliges. Wir wollen, ich glaube, die gehen mit 15 Millionen in die Verhandlungen und gehen mit 10 Millionen raus, weil die Österreicher immer wieder sagen, für den Nagelsmann habt ihr 25 Millionen bezahlt und der Ralf Rangnick ist ein Lehrmeister von Julian Nagelsmann und den wollt ihr für
zwei, dreimal
unter der Hand haben. No way, wie der Österreicher sagt.
Wie gesagt, der ÖFB, ohne jetzt alle handelnden Personen davon in- und auswendig zu kennen, gehe ich immer davon aus, dass da Menschen auch ihren Job machen können. Und wenn man da die Presselandschaft hier verfolgt, den Druck, der immer größer wird auf die Bayern, einen Trainer zu finden, die Kandidaten, die immer mehr abgesagt haben, also wenn du da nicht als ja, verantwortlicher in dem Sinne versuchst, ein bisschen selber Kapital draus zu schlagen. Ich glaube, dann wärst du ein bisschen falsch in deiner Position.
Ja, und dass die Österreicher in der Lage sind, deutschen Geld aus der Tasche zu ziehen, erlebst du jedes Jahr im Winter in diversen österreichischen Skigebieten. Also, man darf die Österreicher nicht unterschätzen.
Das ist wieder, wie ich vorhin angesprochen habe, einer dieser Vergleiche, die für mich ein bisschen überraschender kommen, aber vielleicht am Ende auch genau goldrichtig waren. Du hast jetzt gestern eine Frage gestellt, worauf du leider nicht so eine richtige Antwort bekommen hast von Max Eberl, die aber wahrscheinlich ganz viele da draußen beschäftigt, gerade rund um den FC Bayern, auch Fans. Warum lässt denn Rangnick so lange auf sich warten aktuell?
Weil er ein Kopfmensch ist und weil er sich das ganz genau überlegt und weil das Thema, das wir jetzt dann gleich ansprechen, natürlich ihn auch aufgeschreckt haben muss. Also wenn Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident des FC Bayern München, der Clubpatron, der Macher, der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende, der ehemalige Manager, Mr. FC Bayern, kurz vor den wichtigsten Spielen in dieser Saison den aktuellen Trainer anschießt und attackiert, dann kommt das natürlich auch bei einem Trainerkandidaten an. Und der, also wenn ich Ralf Rangnick wäre, würde ich mich schon wundern, weil der muss sich ja auch denken, kann das mir auch passieren?
Ja, natürlich. Und alleine das gestern, also ich möchte gleich erst auf Hoeneß, weil ich noch vorher ein, zwei Sachen kurz zu besprechen wollte. Alleine das gestern, wie gesagt, so eine Mixzone ist unglaublich hektisch. Ja, da sind 500 Leute gefühlt mit Kameras, mit Handys, mit heutzutage mit Selfie-Sticks, also da ist ja alles unterwegs. Alle möglichen Leute laufen da lang, überall wird man mal angehalten, teilweise sprechen Spieler bei vier verschiedenen Arten von Medien sozusagen, beim Print, dann im Fernsehen und so weiter, also dass sich da Sachen sozusagen doppeln können, aber auch unterscheiden können, ist ganz normal, liegt in der Natur der Sache. Und trotzdem verstehe ich das nicht, es muss doch eine Agenda intern geben, dass zumindest die Bosse, wenn sie rausgehen und es klar wird, Herbert Heiner wird sprechen und Max Eberl wird sprechen, dass es eine klare Linie gibt. Und die klare Linie heißt entweder, wir bestätigen, wir sind mit Rangnick in Gesprächen, aber sagen dazu nichts weiter, wie der Stand ist und wann es passiert, oder wir sagen gar nichts dazu. Aber das eine, das andere, es wiegt sich gegenseitig auf und das ist unter anderem, also das geht doch nicht in meiner Welt. Also in meiner Welt verstehe ich das nicht und ich würde es ganz gerne verstehen, aber du konterkarierst einfach die Arbeit des anderen in dem Moment.
Ja, also diese Vielstimmigkeit, die war schon immer ein gewisses Problem für den FC Bayern, weil ich habe ja gesagt, viele Leute, ganz, ganz wichtig und viel Einfluss und so und jeder hat was zu sagen. Aber da müssen die Bayern meines Erachtens schon ein bisschen aufpassen, dass der eine nicht zu viel verrät, was dem anderen dann Probleme bereitet. Und das Thema hatten wir im Sommer. Jan-Christian Dresen war der führende Mann in den Verhandlungen mit Harry Kane und auch mit Tottenham Hotspur. Und Uli Hoeneß stellt sich am Tegernsee hin und sagt, tja, jetzt müssen die Engländer bald einknicken, weil wir sind mit dem Vater Kane einig und wir sind mit dem Kane selber einig. Und der Levi da aus Tottenham, der wird jetzt dann bald einknicken. Es gibt Leute, die sagen, die Aussage am Tegernsee hat den FC Bayern nochmal 10 Millionen gekostet. Das wird Jan-Christian Dresen nicht lustig gefunden haben.
Überhaupt gar nicht. Wer gestern auch gesprochen hat, und zwar was Positives zu dieser ganzen Situation, war Konrad Leimer. Den wollen wir jetzt noch einmal hören. Der hat sich nämlich auch zu Ralf Rangnick geäußert. Er kennt ihn nämlich schon einfach sehr, sehr lange. Jetzt aus der österreichischen Nationalmannschaft, aber auch früher noch aus dem RB-Kosmos, aus dem Leimer ja selber kommt. Das hat er zu einem möglichen Transfer von Ralf Rangnick zu Bayern München gesagt.
Ich kenne Ralf Rangnick jetzt schon so lange, habe mit ihm schon so lange zusammengearbeitet und für mich persönlich habe ich immer sehr viele oder sehr große Stücke an ihn gehalten und dass er Fußball versteht, dass er das alles lebt, dass er sehr ehrgeizig ist, dass er immer gewinnen will und hier auch sicher gut herpassen würde, bin ich 100% der Meinung, aber entscheiden müssen es andere.
Und er spricht ja schon wirklich sehr, sehr lobend über ihn, erzählt, was er auch ein bisschen für eine Bedeutung hatte für ihn in den letzten Jahren. Und dass er sich halt sehr darauf freuen würde. Berechtigterweise, er wäre wahrscheinlich einer der großen Gewinner. Dieses also obwohl er jetzt in Anführungszeichen gerade schon, was wir ja besprochen haben, eine wichtige Rolle spielt, könnte die Rolle dadurch ja vielleicht sogar noch wichtiger werden.
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass Ralf Rangnick da, der wird sich, wenn er kommt, wirklich alles ganz, ganz genau anschauen und da jetzt nicht in der Vergangenheit schwelgen. Aber Ähnliches spricht man ja auch über Dayot Upamecano. Dass der ein Profiteur eines Engagements von Ralf Rangnick sein könnte. Also die Karten, falls Ralf Rangnick kommt, werden dann nochmal schön neu gemischt.
Werden sehr neu gemischt. Was auch jetzt nochmal aufgemischt wird, ist sozusagen ein Streit.
Der Mann und seine Überleitungen.
So, wenn du deine Vergleiche machen darfst, darf ich hier meine Überleitung machen. Das ist so. Haben wir nochmal eine ganz neue Rubrik raus. Also was das aus dem letzten Wochenende, was da passiert ist, der Streit, mal Streit in Anführungszeichen, die Fehde zwischen Uli Hoeneß und Thomas Tuchel hat dafür gesorgt, dass wir uns gedacht haben, ja komm, da produzieren wir nochmal eine ganz neue Rubrik von. Denn das hatten wir so in der Form, in der Art und Weise noch nicht, zumindest seitdem es die Bayernwoche mit uns beiden zusammen gibt. Deswegen kommt hier eine neue Rubrik.
Der Ärger der Woche.
Die hätte man jetzt natürlich ganz unterschiedlich nennen können. Der Zwist der Woche, Streit der Woche, Ärger der Woche. Also es wäre alles möglich gewesen. Kannst du vielleicht für alle, warum auch immer man das noch nicht gehört haben sollte, kurz zusammenfassen, warum das eigentlich so ein großes Thema ist?
Uli Hoeneß war auf einer Podiumsdiskussion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das sind Termine, die Uli Hoeneß seit Jahren sehr, sehr gerne macht. Wirtschaftstagungen, Fachkongresse, Charity-Events, da ist er in seinem Element. Wenn die Veranstaltung 60 Minuten dauert, darf er 59,5 Minuten sprechen. Da hängen die Menschen an seinen Lippen und er ist frei von irgendwelchen Zwängen. Und das ist dann teilweise sehr kurios und lustig und unterhaltsam. Dann erzählt er, wie sie früher in den 70er Jahren beim FC Bayern auf dem Oktoberfest waren und wie viel Bier sie getrunken haben und dass sie beim fliegenden Teppich hinten runter erbrochen haben und dass iPhones scheiße sind und das Internet ist sowieso nicht toll. Solche Dinge erzählt er dann. Und dann erzählt er eben auch, was er halt so denkt. Und diesmal war Thomas Tuchel der Leidtragende. Er hat gesagt, der Thomas Tuchel ist jemand, der von sich selber denkt, er könne Leute wie Musiala und Pavlovic oder Davis nicht besser machen.
Also junge Spieler.
Klartext, der Tuchel kauft lieber ein, als Spieler zu entwickeln. Dann hat er auch noch gesagt, der Giovanni Trapattoni, der war ein echter Fußballlehrer. Könnte heißen, Thomas Tuchel ist kein Fußballlehrer. Dann hat er wieder mit der Geschichte angefangen, die Fans wären an der Niederlage in Bochum schuld, weil die Tennisbälle geworfen haben.
Das ist ja schon ein alter Karlauer, also ist ja schon.
Genau, also nur um allen Leuten das Setting klar, so ein bisschen zu erklären, wie das, wie solche Termine ablaufen. Und da hat er Thomas Tuchel natürlich bis ins Mark getroffen. Und der versteckt das halt nicht.
Weil er ehrlich ist, was wir die letzten Wochen ja auch schon immer wieder gesagt haben, weil er ehrlich ist.
Ja, und es geht ans Eingemachte und alles, was man aus dem Verein hört, war er hinter den Kulissen noch ein bisschen erboster, als es vor den Kameras war.
Also er war dann, um jetzt nochmal alle wirklich endgültig ins Boot zu holen, samstags vor dem Spiel gegen Frankfurt bei den Kollegen bei Sky am Mikrofon, ja, und hat sehr, sehr ehrlich darauf geantwortet, gesagt, er ist in der Ehre, Trainerehre, seine Trainerehre ist verletzt, es wäre ihm ein Unding eigentlich, wie so etwas.
Fern von jeder Realität.
Ganz genau, also wirklich alles Mögliche dafür getan, damit auch jeder Zuschauer, jeder Zuhörer versteht, okay, das hat ihm wehgetan. Ja. Besonders, weil, das hat zwar Uli Hoeneß, das kommt auch dazu, bei diesem FAZ-Kongress ja auch gesagt, er versteht sich mit Thomas Tuchel eigentlich sehr gut. Also er meinte, er ist häufig beim Abendessen da gewesen, beim Tegernsee. Wir haben ein gutes Verhältnis und ich glaube, genauso hat Thomas Tuchel das auch gesehen und überhaupt gar nicht damit gerechnet. Also dass von außen ganz viel Kritik kommt und dass vielleicht auch intern Kritik da ist, ist das eine. Aber dass plötzlich Uli Hoeneß, der, bei dem er ja, wo er damals gesagt hat, ich passe auf deinen Verein auf, bei seiner Antritts-PK, so etwas tut, das glaube ich, hat für ihn, so war das der letzte Stein, der gefallen ist, wo er gesagt hat, okay, hier ist wohl alles möglich.
Ja, also meine persönliche Meinung ist, Uli Hoeneß hat sich da vergaloppiert und das war eine richtig unfaire Nummer. Auch war es ein falscher Zeitpunkt vor den wichtigen Spielen. Ich habe aber in einem Kommentar am Sonntag geschrieben, was will uns Uli Hoeneß eigentlich sagen? Wir müssen mal versuchen, den Mann zu verstehen. Und wenn er sagt, ich möchte einen Fußballlehrer, dann will er einen Fußballlehrer. Also es waren auch schon Botschaften dabei. Es war jetzt nicht nur ein Tuchel-Bashing, sondern er hat eben seine Botschaften unters Volk bringen wollen. Und der Wunsch nach einem Fußballlehrer, der ist berechtigt. Den darf er auch äußern. Der Kommentar hat mir nicht nur Freunde eingebracht, weil es kam so rüber, als würde ich mich auf die Seite von Uli Hoeneß da stellen. Aber ich bin einfach nur der Meinung, man muss Uli Hoeneß ernst nehmen, man muss ihn beim Wort nehmen. Und er hat ja dann beim Kicker auch gesagt, er wird sich jetzt noch mehr einmischen. Und unseren Informationen nach liegt das vor allem daran, weil er Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn damals bei der Entlassung von Julian Nagelsmann gewähren hat lassen. Das hat ihm gezeigt, der FC Bayern braucht mich noch. Und wenn er vor Jahren sagt, ich werde diesem Verein dienen, bis ich nicht mehr atmen kann, dann muss man das ernst nehmen. Ob dieses Dienen das ist, was alle anderen darunter verstehen, ob das wirklich die große Hilfe ist, was er da macht, steht auf einem anderen Blatt. Aber man darf nicht überrascht sein, wenn Uli Hoeneß weiterhin mitmischt.
Jetzt ist dieser Mann, auch wenn er in Anführungszeichen schon über 70 ist, ja kein dummer Mann, überhaupt gar nicht, im Gegenteil. Und dementsprechend, auch wenn man über Jahre vielleicht häufig in der Republik mit dem Finger auf ihn gezeigt hat, vielleicht nochmal gelacht hat hinterm Rücken und gesagt hat, ah, meine Güte, der Uli, da hat er wieder einen rausgehauen. Ganz häufig weiß der schon, was er tut. Und deswegen fand ich jetzt die Frage am Wochenende im Doppelpass eigentlich relativ berechtigt und auch sehr spannend zu beantworten. Weiß Hoeneß denn nicht, was er damit anrichtet? Eigentlich muss doch ein Mann mit dieser Erfahrung den Zeitpunkt abschätzen können.
Ja, glaube ich schon. Also unterschätzt Uli Hoeneß nicht. Er ist halt auch einfach der Meinung, das muss der Thomas Tuchel abkönnen, weil wir sind in München, wir sind nicht in Mainz. Und wir sind nicht in Ulm und wir sind nicht in Augsburg, sondern wir sind beim FC Bayern München. Und da muss man damit rechnen, dass man auch mal Gegenwind bekommt und der Wind von vorne kommt.
Also würdest du vielleicht, ja, wir wollen jetzt nicht zu viel hier irgendwie auch hier in die Glaskugel gucken, das bringt jetzt nichts, aber vielleicht auch sagen, wenn viele meinen, wie kann man so viel Feuer reinbringen, 4 Tage vor dem Hinspiel gegen Real Madrid, dass man vielleicht das auch einfach umdrehen könnte und sagen könnte, ja gut, wenn schon mal Feuer da ist, dann lassen sie das Ganze doch auch auf den Platz rüberbringen und ins Finale einziehen.
Ja, wobei Uli Hoeneß natürlich auch so ein bisschen den Notausgang gewählt hat und gesagt hat, das wäre alles von den Medien aufgebauscht. Und Thomas Müller hat es im Gespräch mit mir ja auch angedeutet, dieses Interview ist ja fast schon legendär, wo er zu mir sagt, naja, du bist ja ganz vorne dabei zu trommeln. Du stehst ja in der ersten Reihe beim Trommeln, wenn es darum geht, Musik zu machen. Aber der Trick ist natürlich alt, immer alles auf die Medien zu schieben. Weil, also ich habe Uli Hoeneß nicht angerufen und habe gesagt,
Uli, sag doch mal was.
Sag doch mal was, damit es ein bisschen unruhiger wird vor Real Madrid. Weil unruhig war es ja eh schon, durch die Nummer Rangnick, durch die sportliche Brisanz. Also, also das lasse ich nicht gelten, dass Uli Hoeneß sagt, die Medien hätten das aufgebauscht.
Verstehst du die Reaktion, jetzt haben wir so viel über die Hoeneß-Seite gesprochen, nochmal kurz auf Tuchel zu blicken. Der hat, wie gesagt, dieses Interview gegeben vor dem Spiel, wollte sich dann nach dem Spiel bei ganz unterschiedlichen Medien und auch bei einem O-Ton, den wir vorliegen haben, ja nicht mehr so wirklich dazu äußern, hat gesagt, hey, ich habe mein Statement jetzt einmal gegeben und jetzt lass uns den Fokus drauf richten. Hören wir mal ganz kurz rein. Das ist von der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Frankfurt. Da hat er sich auf eine Frage eines Journalisten wie folgt geäußert.
Nun hat sich dieser Uli Hoeneß am Freitag kritisch über Sie geäußert in Sachen Weiterentwicklung von Spielern. Ich würde gerne wissen, ob Sie das Gefühl haben, dass Uli Hoeneß auch auf Sie und auch auf den FC Bayern aufpasst mit solchen Aussagen.
Ich habe heute vor dem Spiel, ich habe es gestern Abend, natürlich wurde ich darüber informiert und habe es gesehen und habe jetzt vor und auch kurz nach dem Spiel darauf reagiert und möchte es dabei auch belassen. Voller Fokus gilt jetzt, ich verstehe die Frage, ist wahrscheinlich auch eine berechtigte Frage, aber der Fokus ist jetzt auf Dienstag. Es stehen 10 unglaublich wichtige Tage an für uns alle. Und es gibt keinen schlechteren Zeitpunkt jetzt für irgendwelche Nebenschauplätze. Es geht jetzt nur um Real Madrid, VfB Stuttgart und Real Madrid.
Und da sagte er ja schon, dass es der denkbar schlechteste Zeitpunkt ist oder war für diese Aussage, aber dass halt im Endeffekt jetzt nur Real Madrid zählt. Findest du, er hat sich in dieser ganzen Causa richtig verhalten, einmal seinem Unmut Luft zu machen und danach dann aber relativ schnell zu sagen, okay, ab jetzt kriegt er von mir nichts mehr?
Ich fand's richtig. Ich habe es auch in der Auseinandersetzung mit Didi Hamann so gesehen, dass Thomas Tuchel das Recht hat, sich auch öffentlich zu wehren. Aber weißt du, was Uli Hoeneß sagen würde? Wir haben doch gut gespielt gegen Real Madrid. So falsch können meine Aussagen gar nicht gewesen sein, von wegen falscher Zeitpunkt.
Das ist das, was ich eben ansprechen wollte. Also, dass du vielleicht das auch einfach wieder am Ende so drehst, zu sagen, ja Freunde, das Feuer hat mir ein bisschen nur gelodert. Ich habe da noch mal ein bisschen was nachgekippt. Ja, das ist aber richtig lichterloh gebrannt hat. Und vielleicht dadurch ist die Mannschaft aufs Feld und hat auch lichterloh gebrannt.
Darf ich noch mal eine Metapher nutzen?
Bitte.
Nur das heißeste Feuer kocht den härtesten Stahl.
Und Real Madrid würde wahrscheinlich in der Welt des Stahls unter anderem als härtester Stahl
gelten. Genau. Richtig. Also Uli Hoeneß scheint der Meinung zu sein, dass es beim FC Bayern Theater geben muss, damit es auf dem Platz funktioniert.
Für uns natürlich, also für alle Beobachter von draußen, jetzt überhaupt nicht nur die Medien, natürlich auch alle neutralen Beobachter, vielleicht auch ein paar Bayern-Fans, natürlich trotzdem interessant und spannend, und das macht es ja auch so besonders und auch diesen Verein so groß und so gewaltig, wie er am Ende ist, dass es halt einfach immer etwas dazu berichten gibt am Ende des Tages. Das hast du mich jetzt ja so ganz häufig belehrt oder gelehrt, eigentlich eher gesagt, hast gesagt, Bjarne, so selbst wenn die jetzt ausscheiden, glaub mal nicht, dass du hier schöne 2-3 Wochen machst, da wird weiterhin viel zu tun sein, und ich kann es bis jetzt nur bestätigen, es hört nicht auf. Und das ist irgendwo ja auch einfach das Interessante an diesem Verein. So ehrlich muss man sein.
Ja, und wer die Vita von Uli Hoeneß kennt, der weiß auch, dass er auch so tickt. Und das hat er da bei der FAZ-Podiumsdiskussion auch gesagt. Das Ganze ist ein Geschäft. Und Fußball ist eben mehr als 1:0. Fußball ist auch ein Unterhaltungsgeschäft. Und Uli Hoeneß bespielt das wunderbar. Auch wenn er es jetzt nicht zugeben würde. Also er würde sagen, hab da alles aufgebauscht, ich habe doch einfach nur meine Meinung gesagt.
Aber habt ihr auch 50 Minuten ganz andere Dinge, ne? Habt ihr auch ein bisschen, genau, nochmal hier über früher und die 70er, und da habt ihr wieder alle nicht drüber gesprochen.
Ja, weil er es auch schon erzählt hat. Also.
Jetzt, wer auch zum Unterhaltungsgeschäft gehört, letzte Frage zu diesem Thema, ist Lothar Matthäus. Seit vielen Jahren ja auch Experte im Fernsehen. Den haben wir beide unter anderem am Montag, also den Tag vor dem Spiel, auch getroffen. Im Rahmen einer Veranstaltung, du konntest auch mit ihm sprechen und hast ihn unter anderem dazu gefragt, wer vielleicht Uli Hoeneß im Verein Einhalt gebieten könnte, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, am Ende kann es eigentlich nicht die Aufgabe des Trainers sein, sich dazu öffentlich nur alleine zu äußern, und es ist ja wirklich nichts anderes gekommen, also das vielleicht mal kurz für alle, also Thomas Tuchel hat sich dazu geäußert, ja, dass aber weder ein Herbert Hainer noch ein Jan-Christian Dresen, Max Eberl hat kurz nach dem Spiel gesagt, okay, das sind 2 erwachsene Männer, die werden das schon untereinander austragen. Ansonsten hat man dazu nichts gehört. Und das ist schon die berechtigte Frage, wer kann ihm Einhalt gebieten? Was hat Lothar Matthäus dir darauf geantwortet?
Keiner. hat er gesagt, der Lothar Matthäus. Und damit hat er natürlich recht. Also wenn wir uns die Struktur des FC Bayern anschauen und die einzelnen Personen durchgehen, da hat keiner diesen großen Einfluss, dass er Uli Hoeneß den Mund verbieten könnte. Und das mögen viele als Problem ansehen. Also ich kenne viele Beobachter und viele Fans, die sagen, der Uli muss einen Schritt zurückgehen. Aber so wird es nicht kommen. Es gibt keinen Vatermörder in diesem Verein, der sagt, Uli, hör bitte auf, es ist jetzt vorbei. Den gibt es nicht. Und Uli Hoeneß ist auch von seiner Kompetenz immer noch sehr wichtig für diesen Verein und hat ein wahnsinnig gutes Gespür, wie dieser Verein tickt, wie dieser Verein zu ticken hat.
Um erfolgreich zu sein.
Um erfolgreich zu sein.
Um erfolgreich zu sein.
Karl-Heinz Rummenigge ist einer, der auf Augenhöhe mit ihm agiert. Aber die beiden hatten auch schon so viele Auseinandersetzungen und die dann trotzdem fruchtbar waren für den Verein. Deswegen, glaube ich, hat Uli Hoeneß überhaupt nicht die Einsicht zu sagen, warum soll das, was ich vor 20, 30, 40 Jahren gemacht habe, jetzt plötzlich falsch sein?
Ja, du hast ja unter anderem unter der Woche mir im Privaten gegenüber einen ganz netten Vergleich, um jetzt bei deinen Vergleichen zu bleiben, gebracht und hast gesagt, es ist so ein bisschen zu vergleichen, wenn man seinem Vater erzählt, nach 50 Jahren, Mensch, du, vielleicht war es das mit dir und dem Führerschein. Vielleicht bist du einfach nur noch Beifahrer und ich fahre dich gern von A nach B oder gib dir auch mal Geld für ein Taxi, aber muss nicht mehr selbst hinterm Steuer sein. Und der sich denkt, was willst du denn jetzt? Also ich fahre das Mutterschiff seit 50, 60 Jahren durch die Gegend.
Und davor sind wir ja alle nicht gefeit. Also wenn ich irgendwann mal 72 sein sollte, wie Uli Hoeneß jetzt,
Dann und ich muss dir sagen, Mensch, Kumbi, vielleicht war es der Kommentar doch nicht mehr.
Ja, also ich für mich selber nehme ich nicht den Anspruch zu sagen, wenn ich mal älter bin oder reifer bin, bin ich viel, viel klüger und dann erkenne ich die Zeichen der Zeit und dann bin ich modern und lass die Jugend übernehmen. Sondern ich gehe davon aus, dass ich genauso sein würde. Dass ich mit 70 auch sage, Freunde, ihr jungen Reporterspunde, ihr habt ja gar keine Ahnung. Ja? Ob das so richtig ist, bleibt dahingestellt. Aber ich mache Uli Hoeneß daraus keinen Vorwurf, dass er selbstbewusst ist.
Nein, also um Gottes Willen. Wie gesagt, und du hast es eben angesprochen, wer kennt den Verein besser als er? Also das müssen wir nicht nochmal betonen. Du hast eben aber allerdings auch Karl-Heinz Rummenigge angesprochen und genauso in dem Atemzug gesagt, es gab halt schon so viele öffentliche Auseinandersetzungen von den beiden auch. Hat es dich da vielleicht jetzt gewundert, dass Rummenigge so ruhig war in dieser Geschichte?
Rummenigge hat da Gespür bewiesen. Weil wenn er sich auch noch da in die Schlacht geworfen hätte, dann hätte es wirklich gebrannt.
Flächenbrand.
Ja, also dann wäre es schon sehr laut geworden. Was hätte er machen sollen? Hätte er sich auf Thomas Tuchels Seite schlagen sollen? Dann hätte es geheißen, wieder Zwist zwischen Uli und Kalle. Wahnsinn, Kampf der Giganten. Und wenn er sich auf die Seite von Uli Hoeneß geschlagen hätte, dann hätte er die gleichen Vorwürfe kassiert wie jetzt Uli Hoeneß, nämlich der kann ja auch nicht loslassen. Also von dem her hat Rummenigge das richtig gemacht, dass er sich da zurückgehalten hat.
Sehr interessant, auf jeden Fall diese ganze Thematik wollen wir hiermit zum Ende bringen. Für mich einfach interessant, wie sehr das am Ende, wie es ausgeht mit Thomas Tuchel und den Bayern. Also man hat schon ein bisschen das Gefühl, vor vielen Wochen, Monaten auch hier im Podcast, hätte es keinen wirklich mehr überrascht, wenn der wirklich die Saison nicht zu Ende gemacht hätte. Und es wären vielleicht auch da draußen ein paar gewesen, die gesagt hätten, ja meine Güte, zum Glück, jetzt haben wir doch nochmal die Chance. Und mittlerweile hat sich das Ganze irgendwie gedreht, auch durch die Auftritte von ihm. Das heißt nicht, dass er alles richtig machen würde, aber durch die Auftritte, sodass man ihm fast schon ein bisschen, selbst als neutraler Beobachter, was wir beide ja sind, fast schon wünscht, irgendwie so einem ganz großen Titel durch die Tür zu gehen.
Ja, du.
So geht's mir zumindest.
Ich wünsche jedem Menschen auf dieser Welt Erfolg, aber
ja,
kann nur einen Sieger geben in der Champions League. Aber du hast schon recht, also ich kenne viele neutrale Zuschauer, auch viele Bayern-Fans, die jetzt anfangen, Thomas Tuchel die Daumen zu drücken. Weil sie ihm jetzt doch irgendwie, gibt ja auch die Petition,
ja.
Die möchte, dass Thomas Tuchel bleibt. Dem hat Jan-Christian Dresen gestern einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, es bleibt dabei. Thomas Tuchel geht im Sommer. Ja, also es wäre eine Wahnsinnsgeschichte natürlich.
Darauf wollen wir jetzt in der letzten Rubrik für heute, sozusagen keine offizielle Rubrik, aber zumindest nochmal ganz kurz als Vorschau auf die nächsten 7 Tage schauen. Denn Thomas Tuchel hat es ja in dem O-Ton, den wir vorhin uns angehört haben, gesagt, die nächsten 10 Tage, das war damals noch vor dem Hinspiel, werden unglaublich wichtig, sind vielleicht die entscheidenden in dieser Saison. Jetzt hast du zwischen den beiden Real Madrid-Spielen den VfB Stuttgart als Auswärtsspiel. Gibt es auch vergnügungssteuerpflichtigere Sachen dieses Jahr, als dahin zu reisen. Was erwartest du für ein Spiel beim VfB, beziehungsweise was denkst du, das ist ja, beziehungsweise eigentlich jetzt immer die gleichen Fragen seit 3-4 Wochen, aber was kann man von den Bayern dort erwarten in so einer Woche?
Ich hätte jetzt, wenn ich Trainer wäre, hätte ich alle in Watte gepackt und hätte vorsichtig agiert und hätte vielleicht das Spiel gegen den VfB abgeschenkt. Aber als ich gestern Jamal Musiala gehört habe, der auf die Frage, ob er denn in Stuttgart eine Pause braucht, sagt, das weiß ich jetzt noch nicht. Muss ich schauen, ob ich eine Reaktion habe. Das zeigt mir, dass sie das nicht einfach so abschenken wollen.
Ich meine, ist ja am Ende vielleicht auch ein ganz cooles Spiel so in der Zeit zwischen Real. Ne? Also du hast in Anführungszeichen zwar den Druck nicht, hast aber einen super Gegner, der dich auch fordert, also wo du jetzt nicht hinfährst und vielleicht von vornherein gesagt wird, ach komm, so 50% holst du ja auch noch irgendwie was oder ansonsten schenkst du es halt irgendwie ab, sondern dass du schon weißt, okay, das kann dir sonst richtig hässlich werden, wenn du da nicht performst, denn für den VfB ist es so die letzte Chance, nochmal Richtung Platz 2 anzugreifen, die haben die Champions League auch so gut wie sicher, es geht jetzt wirklich eigentlich nur noch darum, wo sie am Ende einlaufen und da wäre es ja schon nochmal ein großes Ziel zu sagen, hey, die haben sie jetzt eine Woche vorbereitet, wir wollen den Bayern den zweiten Platz nochmal streitig machen. Und dass du da schon dadurch halt diese Konzentration komplett auf dem Anschlag hältst.
Ja, und ich glaube, es wurmt auch einige in München, dass davon geredet wird, gerade nach den hervorragenden Auftritten der Stuttgarter immer wieder gegen Leverkusen in dieser Saison, dass davon die Rede ist, das ist die zweitbeste Mannschaft der Liga.
Es war das beste Spiel oder die besten Spiele der Saison, wenn die beiden aufeinander getroffen. So hieß es ja häufig.
Genau. Und das, glaube ich, wurmt schon einige Spieler. Von dem her also wie gesagt, ich hätte es abgeschenkt, aber ich bin kein Trainer. Von dem her werden die Bayern schon mit der gewissen Ernsthaftigkeit in die Partie gehen. Weil du vielleicht auch das Feuer irgendwie am Laufen halten musst.
Dann zum Abschluss das Spiel darauf. In Madrid, wir beide werden vor Ort sein, im Bernabeu.
Weißt du, wo ich heute vor 6 Jahren war?
Ich habe das Gefühl, im Bernabeu.
Richtig.
Also wieder deine, man muss dazu wissen, für alle, Stefan Kumberg hat eine App auf dem Handy, die ihm anzeigt, wo er gewesen ist, vor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Jahren. Es ist wirklich alles dokumentiert. Also würde mich nicht wundern, wenn du dann in 10 Jahren irgendwann mal in irgendeinem Rahmen sagst, du, also heute habe ich Podcast mit so einem ganz komischen Moderator aufgenommen.
Ja, genau.
diese Uhrzeit.
Nee, aber die App kann ich wirklich nur, ich sage jetzt den Namen nicht, aber da gibt es ja mehrere Apps, kann ich nur allen empfehlen, die gerne in Fußballstadien gehen. Es sind schöne Erinnerungen und man kann dann nachschauen, wo war ich denn eigentlich vor 6 Jahren? Wie gesagt, vor 6 Jahren, 1.5.2018, Estadio Santiago Bernabeu, Real Madrid gegen Bayern München 2-2. Und das wäre ja in der kommenden Woche ein tolles Ergebnis, weil dann sehen wir eine Verlängerung.
Sehen wir ein bisschen länger Fußball. Glaubst du, die Bayern kommen weiter nächste Woche? Einfach weil wir beide jetzt zumindest in diesem Rahmen davor nicht mehr sprechen, möchte ich das hier nochmal festgehalten haben. Du kannst ja dann nächste Woche auch auf die Glaskugel verweisen.
Ich hasse diese Fragen immer. Was tippst du? Glaubst du, sie kommen weiter? Was sagst du? Ja, die kommen weiter.
Siehst du, genau, das ist auch die Motivation, die wir zum Abschluss hier auch nochmal, ich stimme da einfach mal zu. Ja, die kommen weiter nächste Woche. Warum nicht?
Ja.
Ganz ehrlich, jeder setzt doch darauf, dass dieser Mythos, dass das Bernabeu, dass jetzt das Real das wieder regeln wird, so wie sie es halt machen, dreckiges 1-0 irgendwie durchwursteln. Nee.
Bayern gewinnt 2-1, Leimer und Dyer.
Schön nach einer Ecke, kurz vor Schluss.
Dyer mit dem Kopf nach einer Kimmich-Ecke.
Nach einer Kimmich-Ecke, da hätte also die Artikel, die müssten explodieren danach eigentlich. Unvorstellbar. Sehr gut, dann freue ich mich auf die Reise nächste Woche in Madrid. Das neue Bernabeu, es wird ja auch dein erstes Mal sein, jetzt
im neuen Bernabeu,
sozusagen.
Ja. Im neuen Bernabeu wird es mein erster Auftritt.
Dein erster Auftritt. Haben wir große Lust zu und werden es da natürlich verfolgen. Für alle, das bedeutet, nächste Woche Mittwoch das Rückspiel. Wir beide reisen am Donnerstag zurück, müssen dann mal schauen, was die Augenringe machen bezüglich Podcastaufnahme, vielleicht dann auch erst in der nächsten Woche.
Wir wissen auch noch gar nicht, wann unser Flieger landet am Donnerstag.
Ganz genau, sind alles noch so ein bisschen offene Geschichten. Es wird irgendwann eine Folge geben, da könnt ihr von ausgehen.
Aber alle Abonnenten haben doch sowieso das Glöckchen aktiviert.
So sieht's nämlich aus, das ist doch die schöne Überleitung. Glöckchen aktivieren, ganz wichtig, uns weiter folgen, uns weiter verfolgen, uns weiter Kommentare schicken. Wir lesen uns das gerne durch und freuen uns über jeden, der uns hört.
Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ich habe bei Instagram diese Woche einen Kommentar bekommen nach meiner Schalte im Doppelpass. Ich sage jetzt nicht den Namen, wer mir da geschrieben hat. Ich kannte ihn nicht, war ein anonymer Zuschauer. Hat geschrieben, Ihre provokante Art und Weise geht mir so auf die Nerven. Was sollen die Sticheleien gestern bei Thomas Müller? Muss sowas sein. Unfassbar. Sie gehören eigentlich verklagt. Schämen sollten Sie sich.
Nett.
Ich habe geantwortet. Also für alle, die jetzt denken, ich kommentiere doch da nichts, weil die antworten eh nicht. Nein, ich verspreche, ich antworte jedem, der uns in die DMs slidet.
Die Antwort möchtest du aber lieber nicht vorlesen, oder war die jugendfrei?
Nee, kann ich vorlesen. Meine Antwort war, guten Tag, Herr Sowieso, danke für Ihr Feedback, auch wenn es wenig sachlich ist. Worauf beziehen Sie sich denn genau? Text, Fernsehen, Podcast, sportliche Grüße. Er hat mir dann empfohlen, ich soll doch den Trainer machen. Dann habe ich geschrieben, nein, ich bleibe Reporter. Ihnen alles Gute, beruflich und privat. Also, jeder, auch kritische Stimmen, haben bei mir eine Antwort verdient.
Sehr gut. Das halten wir einfach nochmal fest. Stefan Kumberger, der Mann von Welt, antwortet allen. Unser Star-Reporter. Eigentlich ganz klein.
Ja, Star Reporter, das möchte ich jetzt, das wird bitte rausgeschnitten.
Lassen wir drin. Nein, also ich danke dir für deine Zeit und freue mich sehr auf die nächste Woche. Und dann berichten wir in der folgenden Woche vielleicht von einem Finaleinzug des FC Bayern München.
Ciao, bis dann.
Macht's gut. Ciao, ciao.